Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Schönen guten Abend. Ich war kurz davor, meine Schneeschuhe anzuziehen, die Thermounterwäsche, die dicken Handschuhe, denn wo er ist, da ist Kälte. Er war an den Polen und an vielen anderen Außenbezirken dieser Welt. Er kommt aber sozusagen vom Südpol Schleswig-Holsteins oder knapp darüber, nämlich aus Bad Bramstedt. Der Polarforscher Arvid Fuchs ist mein Gast heute. Schönen guten Abend.
Moin moin.
Schön, dass Sie da sind. Ja, moin moin als Schleswig-Holsteiner. Kommen wir damit auch in der Arktis weiter? Nicht unbedingt, oder?
Nö, aber das ist ja egal. Also irgendwie geht das schon.
Wir haben hier normal geheizt, ich glaube, also gefühlt 21 Grad, das ist für Sie in Ordnung, oder?
Doch ja, ich habe es ja eigentlich auch ganz gerne warm. Also wenn Sie mit Inuit sprechen, dann haben die das eigentlich auch gerne warm. Also die Kälte gehört halt dazu, aber wenn es geht, kann es auch gerne warm sein.
Heute ist Arvid Fuchs mein Gast, der Schleswig-Holsteiner, der schon mit zahlreichen Abenteurern ein Zelt geteilt hat. Lernt man da eigentlich mit jedem Charakter auf engem Raum klarzukommen?
Ja, zwangsläufig auch. Also das ist ja immer so ein Mikrokosmos, den man da formt, ob es ein Zelt ist oder ob es ein kleines Boot ist oder ob es irgendwo mitten im grönländischen Inlandeis ist. Also man ist ja aufeinander angewiesen und deshalb lernt man sich miteinander zu arrangieren. Natürlich versucht man vorher auch den Partner so auszuwählen, dass es gut harmoniert und funktioniert, aber jeder Mensch ist natürlich anders und hat auch seine Macken, da nehme ich mich ja gar nicht aus und insofern ist da schon eine Selbstdisziplinierung erforderlich auf der einen Seite, aber auch irgendwie so eine gewisse soziale Kompetenz. Also man muss sich auf den anderen einstellen können und man muss ihn auch akzeptieren als ein solcher, der er ist und also freundlich im Umgang, hart vielleicht in der Sache, wenn es darum geht, um jetzt irgendwelche Strategien zu entwickeln und das Ziel zu erreichen. Aber das ist eigentlich etwas, wo man eine ganze Menge über Menschen lernt und über sich selbst natürlich lernt. Und das finde ich auch immer ungeheuer spannend.
Und ohne jetzt mit Ihnen eine Nacht im Zelt verbracht zu haben, habe ich mal versucht, Ihr Leben für unsere Hörer in Worte zu fassen. Das ist die traditionelle Selbstvorstellung. Das Schöne ist, ich habe die vorbereitet in Ich-Form. Der Gast liest sie vor.
Soll ich anfangen?
Gerne.
Am 30. Dezember 1989 habe ich, Arvid Fuchs, den Südpol zu Fuß erreicht. Im gleichen Jahr, also ein paar Monate zuvor, habe ich mich bereits auf den Weg zum Nordpol gemacht. Für diejenigen, die es nicht besser wissen, diese Unternehmungen sind keine Spaziergänge, es sind Expeditionen. Also lange, beschwerliche Reisen. 1989 hatte ich bereits 12 Jahre Expeditionserfahrung auf dem Buckel. Und das ist fast 30 Jahre her. Doch auch heute, mit 65, werde ich nicht abenteuermüde. Ich bin weiter neugierig. Ich will weiter an die Grenzen gehen, im Eis verweilen. Auch bis zur Schmerzgrenze und dabei ein hervorragender Expeditionsleiter sein. Denn wenn uns die Geschichte der Entdecker eins gelehrt hat, dann, dass mangelnde Führungsqualität zum Tod führen kann. Aber wie bin ich eigentlich zur Expedition gekommen? Wieso treibt es mich immer wieder hinaus in die unbändige und meist nicht gnädige Natur, die neben ihrer Pracht auch echte Gefahren birgt? Fragen, die mir gerne gestellt werden. Dann erzähle ich gerne von meiner Kindheit auf Sylt, als ich bei meinen Großeltern war und dort stundenlang am Strand aufs Meer geblickte und mich fragte, wie es wohl dahinter aussehen würde. Diese Frage hat mich dann auch in die Arktis geführt. Und ihr bin ich verfallen. Auch wenn sich das viele Menschen nicht vorstellen können, bei mir fängt es an, spannend zu werden, wenn die Landschaft einsam, das Ziel unmöglich scheint und irgendwie auch ungemütlich klingt. Doch wenn es wirklich unbequem wird, wenn es mir dann unterwegs schlecht geht, dann bilde ich einen Trotz aus, nach dem Motto, du hast es gewollt, dass du jetzt hier bist, also sieh zu, dass du da wieder rauskommst. Das habe ich mal in einem Interview gesagt und es beschreibt mein Leben ganz gut, das geprägt ist von Abenteuern und Extremsituationen. Und dieses Leben hat mich auch viel gelehrt, mir die Augen geöffnet, mich angetrieben, mich einzusetzen. Den Klimawandel zu verlangsamen, das Plastik aus dem Meer zu bekommen und den Menschen begreiflich zu machen, dass wir nur diesen einen wunderschönen Planeten haben. Nur diese eine Natur. Wir sollten sie schonen. Sie hegen und pflegen, das möchte ich auf meinen heutigen Fahrten gerne vermitteln. Und wenn ich da etwas verändern kann, Impulse geben kann, dann hat sich jeder anstrengende, quälende Tag in der Eiseinöde gelohnt. Ergänzend sollte ich vielleicht noch dazu sagen, dass ja nicht jeder Tag quälend ist und man nicht nur Strapazen ausgesetzt ist. Es gibt also auch einfach diese wunderschönen, stillen Tage, wo man in völliger Harmonie mit der Natur da sitzt und das auf sich wirken lässt und dann auch immer wieder der Schluss kommt, es lohnt sich, sich einzusetzen. Also diese Erlebnisse sind positiver Natur und nicht negativer Natur. Ich bin also kein Masochist.
Ist es das, was Sie antreibt? Also diese Harmonie, dieser Einklang mit der Natur und das auch alleine erleben zu können? Sie sind ja an Orten, wo jetzt nicht unbedingt, sagen wir, viele Touristen oder andere Menschen um Sie herum sind.
Nein, ich habe die Natur als so eine übergeordnete Instanz kennengelernt. Also ich bin kein sehr religiöser Mensch, aber ich habe irgendwie so eine Art Naturreligion. Also die Natur ist für mich diese Instanz. Und ich habe auch begriffen, dass es der Natur völlig gleichgültig ist, ob ich nun überlebe oder nicht, sondern es ist an mir wirklich die Spielregeln dieser Natur zu begreifen. Und wenn man dann mit ganz archaischen Mitteln, ich fahre ja nicht mit einem Kreuzfahrtschiff dorthin, sondern ich gehe zu Fuß oder mit Skiern, mit einem Paddelboot oder mit einem Segelboot oder Hundeschlitten. Wenn man also mit solch archaischen Reisemethoden dort unterwegs ist, dann ist man ganz dicht dran an der Natur. Und jeder Fehler wird sofort geahndet. Also es ist auch eine Herausforderung in logistischer, in mentaler Hinsicht, sich so zu präparieren, vorzubereiten, dass ich eine faire Chance habe, darin zu bestehen. Und das ist dann wirklich auch ein sehr befriedigendes Moment, wenn man merkt, dass man das leisten kann.
Wir sitzen hier im Warmen, wir sprechen über die Kälte unter anderem. Ich bin froh, dass wir in keiner Kältekammer dieses Interview führen. Von Zeit zu Zeit trifft man sie dort auch an.
Naja, ich habe das immer zu Trainingszwecken gemacht. Also heute mache ich es eigentlich nicht mehr. Aber wie das alles anfing, da habe ich auch ganz wenig Geld gehabt. Also ich konnte mir einfach nicht ein Training jetzt in Skandinavien oder in Grönland irgendwie leisten, sondern ich bin da ganz pragmatisch rangegangen und habe gesagt, also wenn es darum geht, jetzt mal Erfahrung mit der großen Kälte und nicht mit 2-3 Grad minus, sondern mit 30, 40 Grad unter Null zu sammeln, da muss man das doch hier auch irgendwie simulieren können. Und in Bad Bramstedt gab es damals so einen großen Schlachtbetrieb und ich habe dann den Geschäftsführer angesprochen und gefragt, ob ich denn nicht dort mal eine Nacht in einen seiner Kühlräume verbringen könnte. Und sah mich dann etwas zweifelnd an. Aber die hatten dann so ein Ding, das nannte sich Schockgefrierraum, der sich bis minus 37 Grad Celsius runterregeln ließ. Und da habe ich dann die Nächte verbracht. Einige waren ziemlich öde unter gefrorenen Schweinehälften. Das ging damals noch. Und habe dann aber mir natürlich die Seele aus dem Leib gefroren, aber dann Ausrüstungsgegenstände getestet. Ich konnte ja auch jederzeit rausgehen, wenn es mir zu kalt wurde. Aber jeder Mensch hat ein individuelles Kälteverhalten, das muss er erfahren, das muss er ausloten. Naja, und da muss man natürlich wissen, welche Ausrüstungsgegenstände überhaupt dafür geeignet sind und welche nicht. Und selektiert man letztendlich in einem solchen Kühlraum oder wenn man dann später, wie ich war, natürlich bei den Inuit gelebt habe, auch dann vor Ort.
Haben Sie dann bei den Inuit an Ihre Erfahrungen aus der Schlachterkammer oder dem Schlachtbetrieb in Bad Bramstedt denken können, müssen oder Erfahrungen von damals auch wirklich in die Tat umsetzen können?
Na, Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Riesenmosaik. Also ich bin ja zur See gefahren, auch auf Frachtschiffen und habe dann gesagt, so jetzt Schnitt, jetzt machst du dich selbstständig und machst das, was du immer machen wolltest. Aber da gab es ja keinen, außer Rüdiger Neberg, der hat mir damals wirklich Tipps und Ratschläge gegeben, der war auch so ein bisschen Mentor damals für mich gewesen. Ansonsten haben sich alle an die Stirn getippt und haben gesagt, der spinnt. Also es gab ja nicht irgendwie jetzt ein vorgeschriebenen Ausbildungsweg, sondern es war alles irgendwie Learning by Doing. Und diese Erfahrungen in der Kältekammer waren schon für mich wichtig, weil ich wusste, wie ich auf Kälte reagiere. Aber als ich dann natürlich in der Arktis ankam bei den Inuit, das war ja auch in einer Zeit, da gab es kein Internet, da gab es keine E-Mails, da gab es keine Handys, Smartphone, nichts. Also man reiste einfach dorthin auf großen Umwegen und war dann dort vor Ort. Und die Menschen lebten damals auch eben noch sehr isoliert und es war auch nicht einfach, deren Vertrauen zu gewinnen. Aber irgendwann haben sie mich dann im übertragenen Sinne an die Hand genommen und haben mir das eben alles gezeigt. Und zwar nicht nur, was man hier immer so glaubt, also man muss wissen, was man anzieht und welche Ausrüstung so wichtig ist, sondern sie haben mir eigentlich beigebracht, die Kälte zu akzeptieren als eine Gegebenheit. Das ist auch so ein mentaler Aspekt. Nicht immer hadern mit der Situation, Situation, wie furchtbar kalt ist das, da mache ich nie meinen Frieden damit, sondern sie zu akzeptieren als etwas, das da ist und das Richtige tun, damit man warm bleibt und nicht erfriert. Aber wenn das so ein bisschen zu einem Automatismus wird, dann öffnet das auch wirklich die Tür für diese grandiose Landschaft.
Ja, und da sind wir wieder beim Einklang mit der Natur. Also, dass es eben nicht darum geht zu sagen, ich ertrage jetzt Kälte, das wird zweitrangig, sondern es geht ihnen mehr darum, die Natur zu erleben und dann auch die Inuit, die sie gesehen haben, quasi mit ihrem Leben eins zu werden dort?
Ja, also ich möchte ja eintauchen. Also ich bin ja nicht aufgebrochen, wie das früher vielleicht so der Fall war, dass man sagt, ich will jetzt irgendwas erobern. Das sind ja völlig unsinnige Formulierungen auch. Ich möchte Neuland entdecken, was für mich persönlich der weiße Fleck auf meiner persönlichen Landkarte ist. Egal, ob jemand anders schon mal da gewesen ist oder nicht, aber für mich ist das ja der weiße Fleck. Verbunden eben mit all diesen Dingen, die sich in einer solchen Region anschließen. Also eine uralte Kulturlandschaft. Menschen, die Inuit leben seit tausenden von Jahren dort und haben sich mit der Kälte arrangiert und haben eine Kultur eben auch weiterentwickelt. Das fand ich immer ungeheuer spannend und mich haben Menschen interessiert und deshalb hat mich, glaube ich, auch die Arktis immer mehr interessiert als die Antarktis, weil die Antarktis, also die Südpolarregion, hat keine indigene Bevölkerung, die Arktis sehr wohl.
Sie haben Musik mitgebracht, Bill Withers, Ain't No Sunshine. Es gibt in der Arktis sehr wohl auch Sonnenschein, aber es ist ein bisschen natürlich auch dieses Lichtlose. Warum haben Sie sich den ausgesucht?
Ich finde, das ist ein wunderbares Lied. Und also in der Arktis gibt es im Sommer rund um die Uhr Sonne, Tageslicht, was man sich kaum vorstellen kann. Im Winter ist es dort eben dunkel. Und dann sehnt man sich wirklich nach Licht. Der Mensch braucht Licht, nicht nur wir Europäer, sondern auch die Inuit, die Grönländer, alle brauchen es und sehen sich danach.
Man denkt ja an so Klischees und denkt, wenn Arvid Fuchs kommt und dann fragt man den, welche Musik will er hören, dann kommt Cold as Ice von Foreigner zum Beispiel oder Ice Ice Baby. Nichts davon dabei. Sie haben sich Whitesnake ausgesucht, Here I Go Again. Welche Bedeutung hat der Song für Sie?
Ja, dieser Song hat wirklich eine Bedeutung für mich. Also das war 1989, wo ich zuerst zum Nordpol gelaufen bin im Rahmen der Icewalk-Expedition und wenige Monate später zum Südpol. Und das war für mich wirklich so eine Wanderung von Pol zu Pol. Erst fast 2 Monate auf dem Eis bei bis zu minus 56 Grad Kälte, schweren Schlitten hinter sich herziehen zum Nordpol. Dann ein paar Monate Pause, aber Vorbereitung auf das nächste Projekt. Und dann packt man irgendwie wieder, steht man plötzlich dort, macht das Gurtgeschirr zu von dem Schlitten und läuft weiter. Und irgendwie waren für mich so diese Monate, die dazwischen lagen, wie ausgelöscht. Und ich hatte dann, damals hatte man noch einen Walkman dabei und habe mir natürlich so ein bisschen Musik zusammengestellt. Und das war für mich, du läufst einfach weiter. Du läufst vom Nordpol zum Südpol, here go again. Und das war damals Whitesnake, den Titel, den ich da über Kopfhörer dann tagsüber sehr häufig gehört habe.
Sie waren am Nord- und am Südpol in ein und demselben Jahr. War das von Anfang an so geplant? Also wacht man, weiß ich nicht, 88 irgendwann auf und sagt sich, nächstes Jahr gehe ich zum Nord- und zum Südpol?
Nein, ich hatte ja bereits schon Anfang der 80er Jahre versucht, einmal zum Nordpol zu laufen. Daran war ich gescheitert. Und dann gab es 89 eben halt den zweiten Versuch. Aber das ging natürlich schon 88 los, die ganze Vorbereitung und Planung. Und das stand eigentlich im Mittelpunkt. Der Nordpol ist auch viel, viel schwerer als der Südpol. Also die ganze Energie floss also zunächst einmal in dieses Nordpol-Projekt rein. Und während ich in der Vorbereitungsphase war, hatte ich überlegt, irgendwann möchtest du ja auch mal in die Antarktis, solche Expeditionen haben ja eine lange Vorlaufzeit. Und dann ergab es sich eben zufällig, dass mich ein Produzent von der Bavaria damals ansprach, mit dem ich befreundet war. Und er sagte, Mensch, wenn du auch in die Antarktis willst, da ist noch jemand, der dahin will. Und das ist der Reinhold Messner. Und setzt euch doch mal zusammen, ob ihr nicht das gemeinsam machen wollt. Und ich war dann aber schon kurz vor der Nordpol-Expedition. Wir haben uns dann damals getroffen und haben uns zusammengesetzt und überlegt, ob das überhaupt geht. Zwei Menschen, die zwar wussten, was der Einzelne gemacht hat, aber sich vorher niemals zuvor begegnet waren. Und dann eine solche extreme Unternehmung in der Zweisamkeit sozusagen durchzuführen, kann das funktionieren? Und wir haben da lange drüber nachgedacht, unabhängig voneinander, und sind dann aber beide zu dem Schluss gekommen, ja, das wird funktionieren. weil wir beide Profis sind, weil wir wissen, dass es ohne den anderen nicht geht. Ich kann bei einer solchen Expedition nicht am Tag 38 mich aus dem Schlafsack schälen und sagen, nun habe ich keinen Bock mehr auf den, ich will jetzt nach Hause. Die Frage stellt sich nicht, sie kommen da ja nicht mehr weg. Also man muss eben immer so diesen konstruktiven Part in Gedanken mitführen und sagen, auch wenn man sich mal fetzen wird, man muss es immer konstruktiv lösen können, weil sonst bleibt man zurück. Und damals hätte das bedeutet, dass man dort wahrscheinlich auch stirbt auf dem Inlandeis. Ja. Es gab ja damals auch noch nicht diese Kommunikationswege.
Sie sind ein guter Navigator, hat Reinhold Messner letztens noch in einem Interview über Sie gesagt. Man hat navigiert dann, womit? Eben weil es diese Möglichkeiten noch nicht gab?
Ja, man hat eben noch nicht mit GPS navigiert, also Knöpfchen drücken ist ja einfach, aber damals wurde es gerade installiert, aber es war noch nicht verfügbar rund um die Uhr. Und ich komme ja nun aus der Fahrt und da haben wir den Schlitten gehabt und hinter dem Schlitten waren Fahrradreifen und man hatte ja früher so diese mechanischen Kilometerzähler da dran. Und diesen Fahrradreifen, Hodometer nennt man so etwas, wenn wir nun gelaufen sind, dann drehte sich dieses Rad fleißig mit und am Ende des Tages konnte ich dann ablesen, wie viele Kilometer wir zurückgelegt haben. Auf der anderen Seite hatten wir vom Bauch so einen Yachtkompass, wo wir den Kurs hatten. Missweisung musste man natürlich bestimmen. So, und dann hat man gekoppelt, Koppelnavigation gemacht. Also man wusste den Kurs und die zurückgelegte Strecke, konnte so ungefähr ermessen, wo man war. Aber man musste natürlich alle paar Tage eine astronomische Standortbestimmung machen, um seinen Kurs zu korrigieren, um zu sehen, ob das nun wirklich funktionierte. Das mit kalten Händen auf dem Inlandeis und mit künstlichen Horizont, den man ganz fein justieren musste und dann eben auch noch rechnen musste. Das war schon eine besondere Herausforderung, aber umso erleichterter war ich natürlich, als wir dann in der Ferne nach 48 Tagen die Kuppel der Südpolstation der Amerikaner sahen und genau auf dem richtigen Kurs waren.
Ja, und wenn man dann sein Leben in Reinhold Messners Hände legt und umgekehrt, wenn man die Nächte in der Einsamkeit gemeinsam verbringt, dann kann man ja theoretisch nichts mehr auf diesem Planeten auseinanderbringen. Und doch war es anders, oder?
Na, ich glaube, da wird in eine solche Expedition immer viel mehr reingelegt, als die Akteure das selbst tun. Also wir sind nicht verheiratet gewesen. Und ich sagte ja eben auch schon, dass wir uns vorher ja gar nicht kannten. Also ergo waren wir auch keine Freunde. Wir sind zwei, ich sage das völlig wertungsfrei, zwei völlig verschiedene Charaktere. Und haben, glaube ich, auch eine unterschiedliche Motivation, warum wir bestimmte Sachen machen. Aber uns war klar, wir können es nur in der Gemeinsamkeit schaffen. Wir sind auf den anderen angewiesen. Und da gab es natürlich, wir sind ja keine besseren Menschen, natürlich haben wir uns mal gefetzt. Und es gab immer wieder Diskussionen über die richtige Strategie. Er kam von den hohen Bergen dieser Welt, ich kam vom Nordpol, von Grönland, von anderen Expeditionen. Jeder hatte klare Vorstellungen, wie so etwas zu funktionieren hat. Und da mussten wir uns halt zusammenraufen. Das gelang uns mal besser, mal schlechter. Aber wir sind, wenn man es einmal mal genau analysiert, wir sind Luftlinie 2500 Kilometer gelaufen, de facto waren es fast 2800 Kilometer in 77 Tagen, wenn man einmal die Ruhepausen und Sturmtage abzählt. Das ist ein Schnitt von 36 Kilometern pro Tag mit einem Schlitten, der 130 Kilogramm wog jeder. Das ist eigentlich eine ganz beachtliche Leistung. Und wenn wir uns ständig gestritten hätten, wie das so vielfach auch kolportiert wird, dann wären wir nicht so effektiv gewesen und wären wohl auch nicht angekommen.
Sie haben seine Nummer noch im Handy?
Nein, wir haben seitdem wirklich nie wieder Kontakt gehabt. Ja. Wir haben uns damals am Abschluss gemeinsam in den Arm genommen und dann sind wir auseinandergegangen und dann gab es auch sehr viel natürlich Porzellan, das zerschlagen wurde. Und ich sag auch mal, das war so ein bisschen Marketing in Eichner Sache und das ist dann auch zu so einer medialen Geschichte geworden, weil keiner liebt schmutzige Wäsche waschen so sehr wie die anderen eben, aber nicht man selbst unbedingt und insofern war das schade, aber so ist es.
Dann machen wir die Kältedecke drüber, jetzt sozusagen. Ja. Und wenn man jetzt an beiden Polen war, schon gar in einem Jahr, welcher bedeutet einem dann mehr? Welcher gefällt Ihnen besser?
Also ganz klare Antwort, der Nordpol ist für mich der ungleich wichtigere Pol gewesen. Dass nun beide Pole innerhalb eines Jahres geklappt haben, das war ja großer Zufall. Also wir sind ja irgendwie am 30. oder 31. Dezember am Südpol angekommen und das waren nun beide Pole in einem Jahr, das war mir persönlich damals aber erstmal gar nicht so bewusst und auch gar nicht so wichtig. Aber der Nordpol ist, man sieht es auch an den Zeitrelationen, wir sind für 1000 Kilometer sind wir 56 Tage gelaufen. Für diese gesamte Durchquerung der Antarktis sind wir insgesamt 92 Tage unterwegs gewesen. gewesen. Davon waren aber viele Warte- und Sturmtage eben auch. Also technisch gesehen ist der Nordpol viel schwieriger, weil es ein gefrorener Ozean ist und kein Festland. Und er ist auch zu der Jahreszeit, wo man es macht, kälter. Also wir hatten die ersten Wochen Temperaturen, die beständig zwischen minus 40 und minus 56 Grad lagen.
Waren Sie der Arktis schon vor 89 verfallen?
Ja, ich bin ja 1979 das erste Mal nach Grönland gefahren. Und der Nordpol hat für mich nur insofern eine Bedeutung, als dass es irgendwie auch ein sportlicher Erfolg ist, eine Herausforderung. Das ist halt der Mount Everest, was für den Bergsteiger der Mount Everest ist. Das ist für den Polarfahrer eben halt der Nordpol. Aber dort ist nichts. Der ganze Weg dorthin ist ja nur Treibeis und der Nordpol selbst ist auch Treibeis. Also insofern ist der im Grunde genommen ohne Belang. Also deshalb hat es mich da auch kein zweites Mal irgendwie hingezogen. Was viel spannender ist, ist natürlich die Peripherie des Nordpols. Eben dort, wo es Menschen gibt, wo es verschiedene Landschaften gibt. Ob es Alaska, Grönland, Spitzbergen, Sibirien ist. Also das sind ja alles unterschiedliche Landschaften, die auch klimatisch unterschiedlich strukturiert sind, wo es eine indigene Bevölkerung gibt. Das fand ich ungeheuerlich spannend. Also die Arktis ist für mich nicht Nordpol, sondern die Arktis, das ist ein Lebensraum, ein Areal, das man gut bereisen kann, wenn man weiß, wie es geht.
Ich muss gestehen, ich war auch schon mal in der Arktis tatsächlich. Meine Frau hat mich dahin geschleppt. Bei ihr schlägt das Herz höher, wenn irgendwo ein Eisberg zu sehen ist. Und wir sind dann in die kanadische Arktis, weil sie sagen, von wegen bereisen, das ist ja dann in gewissen Gefilden relativ einfach. Und mein Eindruck war, es gab weniger Eis, als ich gedacht hätte.
Na, es gibt deutlich weniger Eis. Also das ist ja nun ein Phänomen, das wir seit vielen Jahren beobachten. Also man sieht es auch an der Statistik. Also 1993 sind wir mit unserem Schiff, der Dagmar Horn, dem Segelkutter, das erste Mal durch die Nordwestpassage gefahren. Da sprach noch keiner über Klimawandel. Da war es eigentlich so, wie es sein sollte. Und wir sind damals das dritte Schiff überhaupt erst gewesen, dem es innerhalb einer Saison gelungen ist, ohne Eisbrecherunterstützung durchzukommen. 2003, 2004 sind wir ein zweites Mal durchgefahren, mussten einmal überwintern wegen der Eislage. Ab 2005 war es dann völlig verändert und so hat es sich eigentlich von Jahr zu Jahr aufgelockert. Inzwischen zählt man gar nicht mehr die Yachten. Also 2003, 2004 waren wir das 100. Schiff, das durchgefahren ist. Und inzwischen fahren ja auch Kreuzfahrtschiffe ohne Eisklasse sogar durch. Es hat sich komplett verändert. Also die Nordwestpassage ist ein Indikator, die Nordostpassage auf der sibirischen Seite, wo wir in den 90er Jahren dreimal dran gescheitert sind aufgrund der Eislage. 2002 sind wir so dort durchgefahren, ohne irgendwelche Probleme. Das sind nun ganz subjektive Eindrücke und Erfahrungen, aber das Ganze wird ja untermauert eben auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja jeder, der sich dafür interessiert, auch nachlesen kann. Also der Klimawandel findet dort zuallererst statt. Die Arktis erwärmt sich etwa doppelt so schnell wie der Rest der Welt und damit kommt ihr so eine Art Frühwarnsystem zu und wir täten gut daran, diese Signale ernst zu nehmen. Mittlerweile tut man es ja auch, aber trotzdem wird es immer wieder auf die lange Bank geschoben.
Eigentlich ja ein Widerspruch auch, oder? Also dass man das dort vor Ort so sehen kann und Menschen dann dorthin fahren, um das zu erleben, auch diesen Einklang mit der Natur und eben auch dieses Frühwarnsystem quasi vor Ort erleben können. Und dann kommen sie aber in dicken Schiffen. Also der Tourismus gen Arktis, das finden sie wahrscheinlich ganz furchtbar.
Na, die dicken Schiffe können ja erst hin, seitdem der Klimawandel eingesetzt hat, weil ich könnte jetzt ins Detail gehen. Also es gibt ganz viele Regionen, die plötzlich eisfrei sind, die wir in den 90er Jahren noch so kompakt mit Eis bedeckt gesehen haben, dass keine Chance war, da durchzufahren. Und ich muss auch sagen, ich habe da so ein bisschen so eine Ambivalenz. Ich möchte ja gerne, dass Leute dorthin fahren und das sehen. Gibson möchte ich mal Herrn Trump mitnehmen und ihm das mal zeigen. Aber ich glaube, der ist beratungsresistent. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man Menschen hat, die das aber dann nicht nur bitte sehr als Entertainment und als Spaß irgendwie zur Kenntnis nehmen, sondern sich auch mit der Materie auseinandersetzen. Ich kann mir nur wünschen, dass es gute Lektoren an Bord gibt, die auf diese Problematik hinweisen und sagen, wie es eben vorher auch war und was das für diese für die Natur bedeutet. Und es ist ja nicht nur so, dass es dort oben passiert, sondern da passiert zuallererst. Aber mit einiger Verzögerung erreicht es eben halt den ganzen Globus.
Unterschied waren 80 Gäste, da waren Lektoren an Bord. Trotzdem, wie gesagt, dieses Gefühl, eigentlich darfst du das hier gar nicht, weil du pestest jetzt hier für deine Freizeit nochmal extra was in die Luft und sorgst dafür, dass es noch schneller geht. Das nächste Schiff waren 4000 Personen, Pott tatsächlich, in Resolute Bay hieß das dort, wo die Touristen dann einfielen in einen 200 Seelen Inuit-Ort, der sonst eben ganz mäßig bevölkert ist und wo dann auch Aufführungen gemacht werden etc. Auch das ist ja nicht das, was sie quasi erlebt haben und erleben wollen.
Nein, ich kenne Resolute Bay gut, noch aus den frühen 80er Jahren. Also da ist man nur mit dem Flugzeug hingekommen und es waren kleine Flugzeuge in der Regel, die dorthin fuhren. Und es war eigentlich dieses Inuit-Dorf und dann gab es natürlich ein bisschen Verwaltung für die Region. Aber es war eben sehr abgeschieden und die Arktis ist heute zugänglich geworden, eben aufgrund der veränderten Lage, was ja als solches mal nicht so schlimm ist, wenn denn nicht die Ursache so alarmierend wäre. Also wenn es einfach nur eine Laune der Natur wäre, dass da mal ein bisschen weniger Eis wäre, dann könnte man es ja akzeptieren. Aber wir wissen ja, dass es keine Laune der Natur ist, sondern dass wir Menschen dafür verantwortlich sind. Wir pusten halt immer mehr CO2 und andere Treibhausgase in die Atmosphäre, sodass es sich erwärmt. Und man kann das ja messen. Und ich kriege, wenn ich darüber rede, dann immer wieder irgendwie bitterböse Briefe und E-Mails zugeschickt und Ausdrucke aus von irgendwelchen obskuren Internetseiten.
Ja, wo dann, gibt's doch gar nicht, gab's schon immer.
Gab's schon immer, ja. und das hat ganz andere Ursachen und so. Also ich habe es mir auch abgewöhnt, da jetzt drauf zu antworten, weil das wäre genauso müßig, die Diskussion darüber zu führen, ob Rauchen nun gesundheitsschädlich ist oder nicht. Es ist halt medizinisch, wissenschaftlich erwiesen. Und so ist es das bei dem Klimawandel eben auch. Und das ist das, was mir wirklich Sorge bereitet, die Rasanz, mit der das voranschreitet. Also man muss ja nicht mal ein Kenner der Region sein, um diese Veränderung wahrzunehmen, sondern sie ist allerorts wirklich zu spüren und mit einer Rasanz und Schnelligkeit, die mir wirklich den Atem stocken lässt. Und das hat mir auch ehrlich gesagt so die Unbefangenheit vorm Reisen genommen. Also früher bin ich aufgebrochen, was wir anfangs gesagt haben, weil ich dorthin wollte, weil mich diese Landschaft, die Menschen, und ich habe dort irgendwie auch meinen Frieden gefunden und irgendwie eine Art Mittelpunkt auch dort gefunden. Ich bin nie ausgestiegen, ich bin immer wieder gerne zurückgekommen, aber diese Unbefangenheit, die ich damals empfunden habe, die habe ich nicht mehr. Und weil ich zu einem scharfen Beobachter geworden bin, zwangsläufig durch die Expedition und eben auch mit Jägern spreche, jetzt gerade im Zurückliegen den Sommer oben im Nordwestgrönland mit Jägern, mit denen wir Hundeschlittentouren vorher gemacht hatten, die sagen, also dort, wo wir früher gejagt haben, kommen wir gar nicht mehr hin, weil das Eis nicht mehr trägt. Eine Nordpolexpedition, so wie ich sie gemacht habe 1989, ist heute gar nicht mehr möglich, weil das Eis einfach nicht mehr trägt. Damals hatte das einjährige Eis, das, was sich über den Winter gebildet hat, eine Stärke von etwa 1,80 Meter bis 2 Metern. Heute sind es vielleicht noch 80 Zentimeter. Und das reicht natürlich kaum noch aus, weil es immer wieder aufbricht. Also die Indizien sind einfach da und das ist alarmierend.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.
Arvid Fuchs ist mein Gast heute Abend aus Bad Bramstedt. Und die Frage drängt sich einfach auf, welche Dame liegt Ihnen mehr am Herzen, Brigitte oder Dagmar?
Eine eindeutige Antwort, die Brigitte, meine Frau.
Richtige Antwort, natürlich. Aber Dagmar ist auch nicht ganz unwichtig für Sie.
Na, aber für meine Frau auch nicht. Und das ist ja das Schöne dabei, dass wir beide eine Liebe zu diesem alten Schiff entwickelt haben. Alleine hätte ich das ja gar nicht machen können. Also wir sind ja beide gleichzeitig quasi diesem Schiff verfallen und haben dann ja gemeinsam letztendlich angefangen, dieses Schiff zu restaurieren, aufzubauen. Und seitdem ist es ja nicht nur ein Vehikel für uns, sondern es steht ja auch für so eine gewisse Lebensphilosophie und Reisephilosophie, mit dem Schiff unterwegs zu sein. Und man hat so viele schwierige Situationen, also Eispressung, schlechtes Wetter mit diesem Schiff erlebt, dass das so etwas wie eine gute Freundin geworden ist und ein Familienmitglied. Ja. Und insofern. Das ist
ein Haikutter, ne?
Ja, aber nicht, weil es Haie gefangen hat, sondern das ist eigentlich damals von den Mitbewerbern, wie dieser Schiffstyp entwickelt wurde, so eine böse Bezeichnung. Damals waren das ganz effektive Schiffe und die haben gesagt, das sind die Haie, die uns die Fische wegfressen. Also deshalb kommt der Begriff Haikutter zustande, nicht weil sie etwa Haie gefangen
hat. Gut, aber es ist eben, hat sie schon durch Eis durch die Nordwestpassage ja sogar gebracht und getragen. Wenn Sie sagen, Brigitte ist immer dabei, Haben Sie sich auch so kennengelernt, also auf durch die Liebe zur Expedition, zu Abenteuern, zu Eis?
Ach, wir kennen uns schon viel länger. Wir sind zur Schule gegangen und wir haben sogar, da waren wir glaube ich 13, Tanzschule zusammen gemacht. Und dann haben wir uns natürlich wieder aus den Augen verloren. Brabstedt ist ja nur eine Kleinstadt, aber haben eigentlich uns immer wieder getroffen und dann eigentlich so im Erwachsenenalter. Brigitte ist sehr, immer sehr, sehr sportlich gewesen, hat auch so ein Faible für Outdoor-Sportarten gehabt. Und ja, dann haben wir uns durchs Kajakfahren, durchs Skilaufen wiedergefunden. Und das war ja auch toll, dass ich also eine Partnerin gefunden habe, die Verständnis hatte für das, was ich mache. Und
ja,
ich glaube, wenn,
die nicht sagt,
wenn man
einen Partner hat, Malediven wäre auch mal schön.
Wir waren auch mal auf den Malediven zum Tauchen, war auch schön, aber nein, aber sie teilt eben halt diese Vorlieben und lässt mich auch immer wieder ziehen, aber sie ist eben ganz viel mit dabei und insofern ist das einfach großartig. Ja.
Und dann eben immer wieder die Dagmar, wie spricht man sie aus? Arn.
Ohn, das ist eigentlich die alte dänische Schreibweise, die Doppel-A wie O. Und das ist ein Familienname. Also der Besitzer, der das Schiff hat bauen lassen, hieß Mauritz Ohn und seine Schiff Dagmar. Und danach hat er es benannt und wir haben den, Seeleute sind ja immer ein bisschen abergläubisch, sagt man. Also Namen ändert man nicht von einem Schiff, deshalb haben wir es behalten.
Sehr schön. Und ist eben ständiger Begleiter Ihrer Expedition. Was macht Ihr derzeitiges Projekt Ocean Change aus?
Ja, wir sind jetzt gerade aus Island gekommen, dort liegt die Dagmar Ohn nämlich, also in Húsavík, ganz oben im Norden. Wir waren ja letztes Jahr in Nordwestgrönland und auf verschiedenen Inseln unterwegs gewesen. Ein Projekt, was ja nicht mehr so reines Abenteuer ist, sondern wo wir auch junge Wissenschaftler dabei gehabt haben, die Feldforschung, Untersuchungen gemacht haben, so dass wir eben ganz gezielt bestimmte Zielpunkte angelaufen sind. Und jetzt ist Winterpause und im kommenden Frühjahr geht das Schiff dort erstmal in die Werft und dann geht die zweite Etappe von Ocean Change weiter, wobei wir genau da anknüpfen werden, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Das heißt, es werden wieder Wissenschaftler mit dabei sein, wo dann auch bestimmte Untersuchungen durchgeführt werden. Wir wollen aber auch dokumentieren, auch gerade über soziale Medien, dass junge Leute wirklich herangeführt werden. Das ist ja ganz wichtig. Also man kann sich ja auf einer Expertenebene die Köpfe heiß reden über Klimawandel und was das bedeutet. Aber solange wir nicht, im englischen Raum sagt man immer den Concerned Citizen, also den Betroffenen, den besorgten Bürger hat, was diese Angelegenheit angeht, wird man die da nie etwas ändern können. Auch die Politik kann es nicht alleine ändern. Wir müssen die Menschen mitnehmen und es müssen Bilder in den Köpfen von Menschen entstehen, Emotionen auch frei werden. Ich glaube, dann schaffen wir etwas und wir möchten natürlich sachlich informieren, aber gleichzeitig eben auch Bilder zeigen und junge Menschen ansprechen in einer adäquaten Art und Weise und sie sozusagen virtuell auf diese Expedition mitnehmen. Das ist eigentlich so ein bisschen Hintergrund. Und auch nicht irgendwie nur das Schlimme zeigen, sondern auch Best-Practice-Beispiele, wie man sagt. Also wir haben zum Beispiel auf Island ganz tolle Projekte, wo Energie dort auf Island produziert wird, wie es auch nur dort funktioniert, durch eben halt Vulkanismus und dergleichen, aber auch in Grönland durch gibt es regenerative Energien. Und wir tun immer so, als wenn wir hier in Deutschland immer so vorne weg bei allem wären. Das stimmt aber gar nicht. Also andere Länder und Nationen sind da teilweise viel weiter, vor allen Dingen im Bewusstsein. Denen ist das klar, dass das so ist, wo hier immer noch lamentiert wird und dann natürlich sagt, aber das kostet doch alles Arbeitsplätze und volkswirtschaftlichen Problemen. Wenn wir nicht gegen den Klimawandel ansteuern, dann wird es volkswirtschaftlich ein Desaster werden. Deshalb müssen wirklich die Weichen gestellt werden.
So, der momentane Abschnitt Ihres Projekts heißt Turn the Page.
Ja, turn the page, ganz einfach, wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen. Wir müssen uns von bestimmten Wertvorstellungen verabschieden. Also es ist eben nicht mehr schick, mit einem 3 Tonnen schweren SUV irgendwie zum Brötchen holen zu fahren, sondern wir brauchen neue Technologien und wir müssen auch das Bewusstsein haben, diese irgendwie auf zur Marktreife weiter zu transportieren. Und es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Also ich kenne diese Diskussion ja lange genug. Also in den 70er Jahren war da die Diskussion, ob regenerative Energie überhaupt jemals eine Rolle spielen wird. Und das wurde belächelt und belacht. Heute haben wir ein Drittel etwa in Deutschland aus regenerativer Energie, aus Stromerzeugung. Das ist doch schon mal ein gewaltiger Fortschritt. Aber auf dieser Ebene, in diese Richtung müssen wir eben weitermachen und dürfen uns auch nicht ausruhen, sondern die Zeit drängt und ein Grad Klimaerwärmung haben wir im Grunde genommen schon. Und das bedeutet, wie mir neulich einer gesagt hat, dass das etwa 10% aller Landtiere zum Aussterben bringt. Also Artensterben geht einher mit dieser Klimaerwärmung. Alles hängt mit allem zusammen und wir können das nicht einfach nur daran festmachen, dass wir hier mal vielleicht oder dort mal ein bisschen Extremwettergeschehen haben, sondern die Ozeane werden wärmer, sie verändern ihre Chemie, was die Meeresflora und Fauna verändert. Ganze Gattungen werden aussterben. Also wir reduzieren eigentlich das, was wir an Werten einmal mit auf den Weg gekriegt haben, und unsere Erde wird einsamer und eintöniger und ärmer eben auch, und unser Leben damit auch.
Arvid Fuchs sitzt mir heute im Studio gegenüber, muss ausnahmsweise mal nicht auf hoher See am Ruder den Eismeeren trotzen. Sie stehen selbst am Ruder, oder?
Ja, also ich bin eigentlich immer derjenige, der meine eigenen Geschicke irgendwie auch bestimmt hat. Also das war aber auch immer meine Intention. Ich wollte immer mein Ding machen und so bin ich auch irgendwie erzogen worden. Also nicht nur ich, meine beiden Geschwister auch, dass wir irgendwie so ein bisschen die Verantwortung in die eigenen Hände nehmen und das Leben gestalten.
Sie haben schon diverse flammende Reden heute Abend gehalten, von wegen schlagt ein neues Kapitel auf, von wegen stoppt den Klimawandel. Ist es 5:12 oder sind wir bei 12:02? Oder das sind ja auch immer so gerne Symbole, die wir bemühen.
Ja, das ist immer bitter, finde ich, diese Metaphern ranzuholen, weil man auch aufpassen muss, dass man die Menschen nicht irgendwie in einen Fatalismus, in eine Lethargie stürzt und sagt, es ist ja eh zu spät, irgendwas zu machen. Die Zeit ist ja schon abgelaufen. Das ist sie ja nicht. Also wir wissen ja, dass wir immer eine Chance haben, und sich jetzt zurückzulegen und zu sagen, ist eh alles zu spät, das wäre fatal. Wir müssen ja alles im Kontext sehen. Es gibt den schönen Begriff der Generationsgerechtigkeit. Die nach uns folgenden Generationen, von denen es ja immer mehr von uns geben wird, jetzt sind wir 7,4 Milliarden Menschen, 2030 sind wir irgendwie bei 9,5 oder sowas irgendwie angekommen. Also es sind immer mehr Menschen, die sich einen immer kleineren Lebensraum, wenn wir weiter so machen, teilen müssen. Und das birgt natürlich Konfliktpotenzial. Und das kann nicht in unserem Interesse sein. Also ich würde mich jetzt gar nicht irre machen lassen von irgendwelchen Prognosen, 5:12, 5:12, sondern wir haben eine Situation, mit der wir umgehen müssen, aber wir dürfen sie auch nicht weiter vertagen und sagen, lass mal, wird schon irgendwie, sondern wir müssen jetzt anfangen, etwas zu machen, beziehungsweise weitermachen und noch intensiver weitermachen, als wir es bisher getan haben.
Ich habe ein altes Interview von Ihnen gefunden in der Vorbereitung, das ist aus dem Jahr 2010. Damals hat sich die Menschheit tatsächlich noch nicht für Plastikmassen im Meer zum Beispiel interessiert. War es dann noch nicht so schlimm oder hat sich die Aufmerksamkeit tatsächlich verschoben? Also tut sich auch was?
Naja, es ist ja ein schlimmes Phänomen. Also wir haben ja jetzt auch gerade auf dieser Ocean Change Expedition Strandsammlungen gemacht, die nach einem ganz genauen Schema Raster abläuft, damit das auch in Datenbanken einfließen kann, um vergleichende Messungen zu haben. Sie sind auf einer einsamen Insel irgendwo im Nordatlantik und finden den Strand voller Plastikmüll. Ob es Flipflops sind, ob es Cremedosen sind, bis hin zum PC-Monitor, alles liegt irgendwie dort rum, und dann natürlich auch viel aus der Fischerei, aber nicht nur. Und in den Ozeanen selbst sieht man es ja nicht immer unbedingt, weil es ja nicht immer oben drauf schwimmt. In bestimmten Regionen ist es total vermüllt. Ich habe mal mit einem Trawler-Kapitän gesprochen, der also so große Hochseetrawler fährt. Der hat gesagt, also es gibt Seegebiete, wo wir gar nicht mehr fischen, weil die Netze dann eben wirklich voll mit Müll sind. Das ist alarmierend, das ist ein Problem, das schon länger bekannt ist, aber es findet eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil so wenig Menschen Zugang zu diesen entlegenen Gegenden haben, und deshalb versuchen wir hier auch so ein bisschen, wir sind ja nicht alleine, es gibt ja auch andere tolle Projekte, so eine Stellvertreterfunktion einzunehmen, um das zu sagen und zu zeigen und natürlich dann auch sinnvollerweise ein paar Messungen durchzuführen.
Dann müssten Sie ja den jetzigen, ich nenne es einfach mal Trend, innerhalb Europas begrüßen, also weniger Plastik. Ich stelle bei uns zu Hause fest, dass die Kinder tatsächlich darauf achten, wo man nun Plastik hat und nicht. Haben Sie solche Erfahrungen auch im Umgang mit jungen Menschen?
Ja, aber also wir waren schon mal so weit. Es gab schon mal vor 10, 15 Jahren, dass es an der Kasse im Supermarkt keine Plastiktüten oder nur gegen 20 Cent oder so etwas gab. Das ist wieder neu aufgekommen, Gott sei Dank. Und die Politik auf EU-Ebene hat da eben auch reagiert. Aber man muss auch mal sehen, es gibt eben eine ganze Verpackungsindustrie, die natürlich auch eine starke Lobby hat und die ein gesegnetes Interesse hat, also weiterhin Plastikverpackung zu produzieren. Und dagegen muss man natürlich irgendwie anargumentieren, denn dieser Plastikmüll geht ja auch, ist nicht nur die hässliche Plastiktüte, die am Strand liegt oder Flipflop, sondern sie wird zerrieben zu so einer Art Granulat, Mikroplastik, was daraus entsteht. Das geht in die Nahrungskette und landet letztendlich auch wieder bei uns auf dem Teller. Und das ist eben ein Problem, was man relativ schnell lösen kann. Also nicht von heute auf morgen, aber man kann es lösen, indem man einfach auf Plastikverpackung im weitesten Sinne verzichtet. Mhm.
Anders als man vielleicht das große Ganze lösen kann, den Klimawandel, wenn wir auf Wetterkapriolen in Deutschland gucken, wir hatten einen Hitzesommer, wir hatten Jahrhundertschnee in den Alpen. Zücken Sie bei sowas Ihren Zeigefinger? Sagen Sie, das ist normal oder seht her, das sind die Auswirkungen des Klimawandels?
Also ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, wenn man sich hinstellt und an zu moralisieren fängt. Also ich bin ja nicht besser als alle anderen. Also ich habe ja auch einen kräftigen CO2-Abdruck und ich mache mir Gedanken, wie ich den reduzieren kann. Aber ich bin ja nun nicht irgendwie der Missionar, der durch den Dschungel geht und alles besser weiß, sondern ich versuche mich ja einzubringen in die Diskussion und zu sagen, also siehst du, ich habe recht gehabt, das ist genau der falsche Weg. Nein, man kann natürlich darauf hinweisen und das wird ja auch über die Medien getan, dass es eben Extremwettergeschehnisse sind, die eben auch von sachkundigen Menschen, von Meteorologen, die da studiert haben, dann ja auch eben entsprechend kommentiert und erklärt werden. Also, dass wir einen Wetterwechsel haben, ist eigentlich nicht mehr von der Hand zu weisen. Genauso wie der Meeresspiegel ansteigt, das ist ja auch nicht mehr von der Hand zu weisen. Wir sitzen hier im Kiel im Studio, da wird es ja ein Thema sein, also was der Wasserspiegel macht. Und ich habe auf Pellworm einen Vortrag gehalten, wo eben das auch ein Riesenthema ist. Wie hoch sind die Deiche? Wie hoch darf der Meeresspiegel steigen, bevor das zum echten Problem wird? Also es betrifft uns alles. Es ist ja nicht so irgendwie Edge, ich habe recht gehabt, sondern wir sitzen alle in einem Boot, auch im übertragenen Sinne. Und wir müssen sehen, dass wir dieses Problem lösen zum Vorteile aller Menschen.
Hier ist NDR 1 Welle Nord, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Betonung natürlich auf Schleswig-Holstein. Es sind Gäste hier, die haben einen Bezug zu diesem Land oder sie kommen aus diesem Land. Arvid Fuchs ist bei mir, Bad Bramstedter, der, ich sag mal, mit der gleichen Selbstverständlichkeit auf dem Marktplatz von Bad Bramstedt wandeln kann wie auf dem Polareis. Haben Sie schon mal überlegt, zum Beispiel in Ihr geliebtes Grönland zu ziehen und der Heimat den Rücken zu kehren?
Nein. Zu keinem Zeitpunkt. Also ich habe mich nie als Aussteiger irgendwie empfunden. Also ich breche immer wieder gerne auf zu anderen Ufern und fühle mich dort auch wirklich zu Hause, weil ich dort auch eben ein Umfeld habe, und das ich kenne und wo Freunde sind. Aber ich will auch immer wieder nach Hause kommen. Also das ist für mich irgendwie auch so der Ruhepol. Die Basis, Familie, Freunde, ein vertrautes Umfeld. Ich arbeite gerne dort und weiß das. Und ich finde Schleswig-Holstein wunderschön. Also ich bin ein überzeugter Schleswig-Holsteiner und die Meere, ob es die Nordsee ist, meine Großeltern haben auf Sylt gelebt. Ich bin als Kind da auch zur Schule gegangen auf Sylt teilweise. Also ich habe hier eine ganz enge Bindung an das Land und mag auch den Menschenschlag. Also nein, aussteigen wollte ich nie, also ich bin gerne hier.
Sie bewohnen Ihr Elternhaus in Bad Bramstedt. Sind Sie ein Familienmensch?
Ja, nicht in dem Sinne, dass meine Frau und ich nun Kinder hätten, weil wir beide so ein Vagabundendasein führen. Meine Frau ist ja auch beruflich sehr aktiv, ist Architektin. Das war eigentlich ein Zufall. Also dieses Elternhaus, wo ich bis zu meinem 17. Lebensjahr gewohnt habe, das aber nicht der Familie gehörte, sondern jemand anderen, das wollte ich eigentlich immer gerne haben. Ich habe immer gesagt, also wenn wir mal hier ein Haus kaufen, dann würde ich gerne das kaufen, aber nicht ahnen, dass es irgendwann wirklich mal zum Verkauf stehen würde. Und das war dann mal, meine Frau hat es beim Joggen gesehen, dass da ein Verkaufsschild dran stand. Und dann haben wir es tatsächlich gekauft und musste grundrenoviert werden. Das haben wir dann im Laufe der Jahre getan und fühlen uns da sehr, sehr wohl.
Ja, und wenn ich jetzt reinkomme zu den Fuchsens, ist das alles geschmückt ja mit Inuit-Kunst zum Beispiel, mit Expeditions-Souvenirs?
Naja, ein bisschen lässt sich sowas nicht ausschließen. Und ich habe immer gesagt, ich bin kein Jäger und Sammler und bringe da nun überall Dinge mit. Aber es sind im Laufe der Jahre, ich mache das ja nun schon lange, auch wenn man immer ein bisschen mal mitbringt, ist das dann schon in der Summe eine ganze Menge. Also es ist schon so, dass dort Inuit-Kunst teilweise ist. Aber ja, es sind so persönliche Andenken. Es sind nicht irgendwelche wertvollen Gegenstände, die da hängen. Es ist mitunter irgendwie einfach ein Fundstück oder ein Mitbringsel, ja. was ich mitgebracht habe.
Gibt es einen Teil, auf das Sie besonders stolz sind, was Sie gerne und sofort jedem stolz zeigen möchten?
Na, beispielsweise ein Messer, das mir ein Inuk geschenkt hat, das er selbst gefertigt hat, geschnitzt hat aus Knochen, weil das eben ein sehr persönliches Geschenk ist. Und da gibt es natürlich auch Dinge, die man so beim Tauchen mit hochgebracht hat irgendwie und ja, ganz viele verschiedene Sachen.
Wenn man sich in Bad Bramstedt umhört, kennt jeder Arvid Fuchs natürlich. Sie sind da bekannt, die Menschen sind stolz auf Sie. Ganz Schleswig-Holstein sind Sie bekannt, Sie bringen auch den Schleswig-Holsteinern das nahe, was Sie erlebt haben. Sie haben jetzt den Vortrag, da wird es worum gehen?
Darum geht es um die vorangegangene Expedition, die Richtung Kap Hoorn und in die Antarktis führte. Und das ist aber nicht nur die Expedition als solche, sondern auch ein bisschen Retrospektive. Auch die Durchquerung der Antarktis wird dabei thematisiert. Ich bin ja schon so viele Male in diesen Regionen gewesen und dadurch gibt es natürlich auch viele Geschichten und auch Filmmaterial wie die erste Kap Hoorn-Umrundung im Winter im Faltboot 1984 und all solche Dinge werden gezeigt und ich glaube, das ist ein ganz abwechslungsreiches, bunter Vortrag.
So, und sowas bereiten Sie dann in Bad Bramstedt vor, sitzen da am Schreibtisch oder auch mal auf der Couch und einfach nichts tun?
Ja, das kommt auch mal vor, immer ein schönes Buch nehmen und lesen. Und aber eigentlich fühle ich mich ganz wohl, wenn ich irgendwie gefordert werde und irgendwie aktiv sein kann.
Oder Jimi Hendrix hören, den hätten wir nämlich auch noch. Sie waren dabei tatsächlich auf Fehmarn bei Jimi Hendrix.
Ja, das war ja natürlich, da war ich glaube ich, ich weiß gar nicht, 16 oder so. Ich hatte jedenfalls noch keinen Führerschein. Mich hat jemand mitgenommen und das war ja eine Chaosveranstaltung. Aber Jimi Hendrix war für mich damals mit der Größte und mit anderen Größen, die damals auch wie Janis Joplin und so weiter einherging und deshalb ist Jimi Hendrix, das war sein letztes öffentliches Konzert, bevor er gestorben ist, deshalb war das was Besonderes.
Gibt es noch ein Fleckchen, das Sie unbedingt mal sehen wollen auf diesem Planeten, wo Sie noch nicht gewesen sind?
Ja, es gibt bestimmte Gegenden, auch gerade in der russischen Arktis, in Sibirien, bloß ist einfach die politische Lage im Moment so angespannt und schwierig, dass man da nicht hinkommt. Also ich habe 2013 versucht und musste dann aber mich unverrichteter Dinge zurückziehen, weil trotz aller Genehmigung man uns einfach nicht hat machen lassen. Es gibt viele Gegenden und mein Leben wird sicherlich nicht ausreichen, all die Ideen und Wünsche, die ich habe, irgendwie zu realisieren. Aber so ist es. So zieht man eben eine Schleppe von Träumen und Sehnsüchten in seinem Leben hinter sich her und das ist doch auch gut so, als wenn man plötzlich irgendwo morgens aufwacht und sagt, nun habe ich aber alles erreicht und nun weiß ich nicht weiter. Also das wird bei mir, glaube ich, nicht passieren.
Absolut. Behalten sich die Träume und nehmen sich das weiterhin vor. Es klappt ja vielleicht nochmal irgendwann. Wir haben noch unsere kleine Schnellfragerunde zum Schluss. Kurze Fragen, kurze Antworten. Ganz neue Idee, haben Sie noch nie erlebt bei irgendeiner Talkshow. Wir machen das auch. Auf die Plätze, fertig, los. Wind ist für mich
ein Elixier, um voranzukommen.
Wenn eine Situation aus dem Ruder läuft, dann?
Dann ist immer Gefahr in Verzug, gerade auf Expeditionen.
Das fehlt auf keiner meiner Expeditionen.
Ein Buch.
Angst habe ich.
In verschiedenen Situationen, aber auch hier auf der Autobahn, viel öfter als im Eis.
Selbst jetzt, wo die A7 dreispurig ist. Oder gerade, Sie müssen vor den Mittelspurfahrern aufpassen. Das haben wir noch nicht gelernt in Schleswig-Holstein. Jetzt mit Dreispuren können wir noch nicht um, wäre so mein Eindruck. Tatsächlich, hat was von Expedition. Panik bekomme ich.
Das darf man nicht. Nein, Panik gerate ich nicht. Das ist auch kontraproduktiv, das ist gefährlich.
Meine mentale Stärke hat im Alter?
Ja, an Ausdauer zugenommen, glaube ich. Ich bin, glaube ich, etwas ruhiger geworden.
Ich freue mich auf?
Ich freue mich auf die nächste Tour, auf die nächste Reise.
Schon mal einem Eisbären zu nahe gekommen?
Mehrfach.
Und dann?
Na, einmal hat er ein Zelt abgebaut, in dem ich geschlafen habe. Das war die unangenehmste Erfahrung, aber ich konnte ihn dann vertreiben. Und ansonsten ist das ein grandioses Erlebnis, die Tiere in freier Wildbahn zu sehen.
Scheitern ist für mich.
Scheitern ist für mich bitter, gehört aber dazu. Ich bin auch auf Expeditionen verschiedentlich gescheitert, aber konnte mich dann immer geordnet zurückziehen. Das ist das Entscheidende.
So, und das muss man leider an Abenteurer fragen. Was war die gefährlichste Situation in Ihrem Leben?
Ich mag nicht diese Sammlung von schönsten, gefährlichsten Situationen. Immer wieder gibt es Gefahrensituationen, aber die gefährlichste Situation kann ich nicht benennen.
Ihr Ehrgeiz auf einer Skala von 1 bis 10?
Ach, ich glaube schon 10. Also wenn man so etwas machen will, wie ich das gemacht habe, dann muss man die volle Palette irgendwie einsetzen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so zielbezogen. Das bin ich in jedem Bereich extrem ehrgeizig.
Ihre Suche nach Ruhm?
Ruhm war für mich nicht das Entscheidende. Es war die Neugierde. Bekanntheit gehört natürlich dazu, um überhaupt auch ein Publikum zu finden und auch Sponsoren zu finden für solche Projekte. Das ist das Geschäft, was man hier betreibt letztendlich auch. Das muss man ganz offen sagen. Aber nicht Ruhm zum Selbstzweck. Das war es nicht.
Und zu guter Letzt, entschuldige mich vorher, aber ich muss die Frage einfach stellen. Wie geht man bei minus 40 Grad auf die Toilette?
Ganz schnell.
Arvid Fuchs, danke, dass Sie hier waren.
Herzlich gerne, Dankeschön.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.